verstehe schon.
Mein Name ist Jochen Riemer. Ich bin der neue Pastor in Ovingen. Mich hat es so einiges rumgetrieben in Deutschland, wobei ich immer entweder ganz im Norden oder ganz im Süden gewohnt habe. Zurzeit wohne ich ganz im Süden. Aber davor habe ich in Itzehoe gewohnt. Ich komme also aus Itzehoe. Das ist 50, 60 Kilometer nördlich von Hamburg. Also so ein richtiger Fischkopf nicht. Und bei uns gibt es auch keine Fischköppe da, wo ich gewohnt habe, sondern eher Kohlköppe und sehr viel Schlamm. Schlamm, also da, wo ich gewohnt habe, gab es Schlamm. Hier gibt es eher Äpfel, aber bei uns gab es Schlamm. Ich bin Vater von 4 Kindern. Die sind alle ausgeflogen. Und ich habe 34 Jahre in der Pflege gearbeitet, meistens auf so Chaosstationen, so intensiv oder wenn das Bein durch war oder irgend sowas in die Richtung. Und da habe ich es dann mit Martin Lloyd-Jones gehalten, der war ja vorher Herzchirurg, eher bekannter Pastor wurde, der hat gesagt, eigentlich mache ich in beiden das Gleiche, nur als Pastor gibt es nur eine Krankheit, und das ist dann einfacher mit der Diagnostik. Und so ist es bei mir auch. Ich habe nach wie vor mit Kranken zu tun, mit geheilten Kranken, aber mehr oder weniger Kranken. Und das Schöne ist, die, mit denen ich jetzt zu tun habe, die können mit mir reden, sie haben keinen Schlauch im Hals. Sehr angenehm. Also das ist wirklich eine Steigerung. Ja, wer mich besuchen will, gerne. Ich wohne da im Gemeindehaus jetzt in Ovingen. Gleich, wenn man reinkommt, stürzt ein großer Dicker raus und fängt einen ab. Das bin ich. Aber ihr bekommt auch Ava und mein Hund. Der muss draußen warten. Aber ihr bekommt auch von mir einen Kaffee und wir können gerne schnacken und beten und Bibel lesen. Das können wir alles gerne machen. Ich habe heute einen sehr schönen Bibeltext mitgebracht. Ich predige gerade in Ovingen Apostelgeschichte durch, mit ein paar Lücken. Und eigentlich wäre heute so ein Teufelstext dran gewesen, wo es Widerstand gibt. Da habe ich mir gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Irgendwo zu Gast und dann mit solchen Texten anfangen. Ich habe einen Text mitgebracht, der fängt an mit: Sie waren ein Herz und eine Seele. Da habe ich mir gedacht, da kann ich bei euch auch Punkte sammeln. Ich möchte gerne den Predigttext vorlesen und dazu bitte ich euch, dass ihr aufsteht. Wenn es euch möglich ist. Ich lese aus Apostelgeschichte 4. Die Verse 32 bis 37. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Teufels, des Trostes. Es kommt, weil ich auf die Uhr geschaut habe, weil vor mir einer steht, der sagt nicht länger als 35 Minuten. Ich weise jegliche Schuld von mir. Also diesen Vers nochmal. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wir beten. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Nun gibt es in unserer Welt sehr viel Unfrieden. Das Schlimme ist, dass es eigentlich in unseren Gemeinden auch viel Unfrieden gibt. Und schon immer gegeben hat. Aufgrund dieses Unfriedens haben wir die Hälfte des Neuen Testaments. Immerhin hat es dann etwas Gutes gebracht. Aber nun gibt es zwei Stellen in der Bibel, da gibt es einen absoluten Frieden. Wo? Hat jemand eine Idee, wo diese Stellen sind? Zwei Stellen, wo wirklich Frieden ist in der Bibel. Absoluter Frieden. Ganz am Anfang und ganz zum Schluss. Die Bibel fängt an mit Frieden. Die Bibel hört auf mit Frieden. Und dazwischen alles, was einen guten Film ausmacht. Aber nichts fürs Leben, sondern das Leben selber. Ich lese mal den Frieden, der ganz am Ende der Bibel steht. Da brauche ich gar nicht viel auslegen. Das ist ein Text, der geht so ins Herz, den kann man so oft lesen und der trifft einen jedes Mal. Und ich lese aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer, das gibt es nicht mehr. Das steht für Unordnung und Chaos. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Was für ein schöner Text. Wie schön muss das sein, wenn endlich Frieden ist. Und der zweite Ort, wo Frieden herrscht, ist im Paradies. Gott sagt zu Adam, du kannst... Der Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Also zum Frieden gehört eine sinnvolle Aufgabe. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Frieden bedeutet Versorgung mit allem. Reiche Versorgung. In diesem Fall Überfluss. Frieden bedeutet, Beziehungen zu führen, die durch absolutes Vertrauen geprägt sind. Mann und Frau werden geschaffen und dann steht, sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie waren so offen, dass sie alles gezeigt haben, wirklich alles, sodass sie nackt waren. Man konnte sie ganz sehen. Und Frieden ist dadurch geprägt, dass man einen natürlichen Umgang mit Gott hat. Als sie den Sündenfall begangen hatten, dann steht die erste Begegnung mit Gott folgendermaßen. Und sie hörten die Stimme Gottes, der im Garten wandelte, als es kühl war. Der war spazieren. Der hat den Garten genossen. Es war kühl und er wandelte umher. Und da hat er seine Menschen getroffen. Das gehört auch zum Frieden. Ein natürlicher Umgang mit dem Herrn. So. Dann passiert etwas. Das, was passiert, wird dann in der Offenbarung wieder aufgegriffen. Im letzten Kapitel der Bibel gibt es diesen Bezug zu diesem Garten. Der Mensch misstraut Gott. Er glaubt nicht, dass das, was Gott sagt, richtig und gut ist. Er misstraut Gottes Wort. Er glaubt, dass Gott ihm etwas vorenthalten möchte. Er misstraut Gottes Güte. Und er misstraut dem Gott, der alleine weiß, was gut und böse ist, sondern sagt, das kann ich selber. Er stellt sich neben Gott. Das ist das, was uns das alles eingebrockt hat. Misstrauen in Gottes Wort, Misstrauen in seine Güte, sich neben Gott stellen. Was für ein Leid, was für eine Trauer. Obwohl vorher noch gesagt ist, wenn ihr das macht, wird der Tod in diese Welt kommen und der Frieden ist vorbei. Unser Text heute, der ist ein Ausblick darauf, dass es anders wird. Ein Herz, eine Seele, aus Reichtum leben. Unser Text heute klingt davon an, dass diese Gemeinde, die hier beschrieben wird, wieder beginnt, aus diesem Reichtum zu leben, mit dem die Bibel angefangen hat und mit dem die Bibel aufhören wird. Das ist genial. In Pfingsten ist erst der Heilige Geist auf diese Erde gekommen. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass die Botschaft Gottes von jedem verstanden wird. Sie hat dafür gesorgt, dass es Gläubige gibt und eine Gemeinde. Die Kraft Gottes hat dafür gesorgt, dass der Herr sich als der Heiler von der Sünde darstellt. Der Geist Gottes hat dafür gesorgt, dass wir mutig sind und von seiner Botschaft reden. Und jetzt sorgt der Heilige Geist dafür, dass man an der Gemeinde sieht, wo es hingeht, wie das Reich Gottes aussehen wird, was das Ziel ist. Das sieht man an der Gemeinde. Gut, jetzt stellt sich die Frage, woher kommt das jetzt? Also in unserem Text steht ein Herz und eine Seele. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, wo ist die Ursache dafür, dass wir sonst nicht ein Herz und eine Seele sind? Oder um das mit Jakobus zu sagen, woher kommen Krieg und Streitigkeiten? Jakobus schreibt in Jakobus 4, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Die einfachste Antwort jetzt von mir wäre, weil der andere blöd ist. Damit könnt ihr was anfangen, ne? Ist aber leider nicht biblisch. Also, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Weil ihr nicht bittet. Weil wir nicht zu dem Ort gehen, weil wir nicht zu demjenigen hingehen, von dem wir es bekommen könnten. Und jetzt erinnert euch, was ich gerade über das Paradies gesagt habe, wie wir Gott misstraut haben, dass er derjenige ist, der der Gute ist, der geben kann und der uns versorgt, weil wir das aufgegeben haben. Sind wir am Morden, am Neiden, am Streiten, weil wir nicht zu dem gehen, den wir bitten sollten. Da kommen die Götzen ins Spiel. Ein schönes Wort, kann man sich so kleines Männchen vorstellen, so einen bösen Pumuckl, ne? Aber die Götzen, die machen Folgendes. In dem Moment, wenn wir sagen, wir schaffen das auch ohne Gott, schaffen wir es? Wir schaffen es nicht. Unsere Erfahrung zeigt, dass wir unsere Unfähigkeit erkennen, unsere Schwäche erkennen. Und dann suchen wir uns etwas, das uns sagt, hör mal her, wenn du das und das machst, dann kommst du ans Ziel. Du brauchst Gott gar nicht. Du musst nur das machen, was ich dir sage. Da gibt es so entlarvende Sachen. Ich sag euch mal sowas. Kennt ihr das, wenn ihr sagt, ich bin geliebt und angenommen, wenn ich erfolgreich bin, in der Schule oder im Beruf? Ich habe letztens mal mit ein paar Leuten zusammengesessen und wir haben darüber geredet, wie wir so erzogen wurden. Und wir haben alle festgestellt, also das war vielleicht auch eine ungünstige Auswahl, ja, vielleicht habt ihr das ja anders erlebt, aber wir saßen zu dritt und haben festgestellt, wir sind nur dann als normal und angenommen behandelt worden, wenn wir in der Schule gut waren. Das war nichts Besonderes. Sondern das war die Voraussetzung dafür, dass wir normal behandelt wurden. Der eine erzählte das und die anderen sagten alle, oh ja. Das hat die geprägt, hat uns geprägt, hat mich geprägt. In der Arbeit ähnlich. Oder kennt ihr das, wenn man sagt, ich bin geliebt und angenommen, wenn meine Familie mit mir zufrieden ist, wenn meine Eltern mit mir zufrieden sind oder meine Familie. Ich bin dann angenommen, wenn ich das Essen auf dem Tisch habe, wenn sich keiner über mich aufregt, wenn ich immer ein Lächeln auf dem Gesicht habe, obwohl ich insgeheim schon längst entsichert habe. Wenn ich meine Rolle erfülle und ich angenommen bin in der Familie, ist das die Voraussetzung dafür, dass ich ein glückliches und gelungenes Leben habe? Ich bin angenommen, wenn ich mich an alle Vorschriften halte, die in meiner Religion sind. Der reiche Jüngling, ich habe doch mich an alle 10 Gebote gehalten. Ich habe mich doch an alles gehalten, was hier gemacht wird. Ich habe nicht heimlich Harry Potter geguckt. Ja. Ich habe alles gemacht, was ich gehört. Und jetzt bin ich angenommen. Es ist das. Und ihr merkt, wie viel versteckte Götzen es gibt. Ich habe das aus einem Büchlein, da war so eine lange Liste mit solchen Sätzen. Mich hat das völlig irritiert, weil ich mich in diesen Sätzen wiedergefunden habe. Und dann habe ich das meiner Verlobten vorgelesen. Der Christine, die wohnt in Offenburg. Ich habe gesagt, Christine, hör mal her, das sind alles Götzen. Und dann die, nein, das kann ja nicht sein, das bin ja ich. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt, das ging mir genauso. Und ihr merkt, wie in unserem Leben das gar nicht zwingend der Herr ist, von dem wir alles holen, sondern wie wir in diese falschen Gefolgschaften reinfallen. Und was machen diese Götzen? Streit und Kampf. Und kommen wir damit zum Ziel? Nein, weil das alles Lügen sind. Lügen, Lügen, Lügen. Wenn du so einen Satz in dir hörst, weißt du, das ist eine Lüge. Es ist wichtig, sich um seine Familie zu kümmern. Es ist wichtig, gut in seinem Beruf zu sein. Aber es ist nicht die Voraussetzung dafür, dass du ein gelungenes Leben hast, dass du angenommen bist, dass du von Gott geliebt bist. Das ist alles Lüge. Und selbst wenn ich es schaffen würde, glaubt ihr, wir hätten die gleiche Fülle, wie wir sie im Paradies haben? Nein, wir hätten Leere. Und wir müssten uns neue Ziele suchen, weil wir merken, wir sind zwar da angekommen, aber das passt nicht. Unsere Gemeinde ist ein Herz und eine Seele, weil es die Wirkung des Heiligen Geistes ist. Und der Heilige Geist hat die Götzen rausgeschmissen. Sie suchen am richtigen Ort. Sie suchen beim Herrn für ihr Leben. Nur beim Herrn. Sie versuchen nicht, ihr Glück woanders zu bekommen, sondern sie haben ihre Götzen gesucht, ans Kreuz gebracht und rausgeschmissen. Ein Herz, eine Seele, weil sie bei Gott suchen. Nur bei Gott. Nun ist es aber so, dass unser Text blöderweise noch weitergeht. Ich höre auch gleich mit diesem Geknatter auf. Die Hölle hat gleich ihr Ende. Jakobus schreibt weiter. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also Jakobus, erst soll ich bitten, dann bitte ich und dann ist es wieder nicht gut. Also das ist so, kennt ihr das auch? Es gibt so Texte, wo man denkt, man müsste ein Edding mit bei haben und einfach mal, ne? Es gibt so Texte, die stören. Das ist so ein Text, der stört. Also man bittet und wenn man dann bittet, bittet man auch nicht richtig. Wir können Gott nicht bitten, damit wir Erfüllung finden in Erfolg, Schule, der Beziehung, der Familie. Und Gott ist dann unser Helfershelfer dafür. Das will Gott nicht, der wird uns auch nicht helfen. Entweder wir holen alles bei Gott und wir verherrlichen ihn. Oder wir verherrlichen das Böse, den Götzen. Aber wir können Gott nicht dafür einspannen. Beispiel, so ein Aufregerbeispiel, wo er danach zu mir kommen könnte. Unsere Erfüllung liegt darin, dass wir eine tolle und laufende Gemeinde haben. Das ist unsere Erfüllung. Alle möglichen Leute kommen her, von weit weg. Das ist unsere Erfüllung. Viele Menschen suchen bei uns etwas, was ihren Glauben erfüllt. Und jetzt gehen wir zu Gott und sagen, hilf mir, damit ich damit zurechtkomme. Ich habe gerade eine Gemeinde vor Augen. Die haben gerade sehr starken Zulauf. Und die Frage ist, wenn ich jetzt zu Gott hingehe, mit welcher Motivation bitte ich ihn? Bitte ich ihn, damit meine Lebenserfüllung, und zwar die volle, tolle Gemeinde, immer größer, voller und toller wird? Oder bitte ich ihn, damit er verherrlicht wird? Damit er größer wird? Damit die Leute auf ihn schauen. Worum geht's hier? Geht's um die tolle Gemeinde oder geht's um den tollen Gott? Und ihr merkt, So weit sind wir davon gar nicht weg, was der Jakobus da sagt, dass wir ganz schnell dabei sind, zu bitten aus der falschen Motivation. Also, wir suchen bei Gott. Und wenn wir bei Gott suchen und er uns versorgt, dann tritt Folgendes in Kraft. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam, weil sie alles von Gott bekommen haben. Weil sie wissen, nichts von diesen Dingen ist dafür die Ursache, dass sie Erfüllung, ein gelungenes Leben haben, sondern nur Gott. Dieser Text spricht übrigens nicht von Gütergemeinschaft. Das war deine erste Frage. Guten Tag, Jochen, ist das hier eigentlich Gütergemeinschaft? Nein, sondern es geht darum, wem gehört der Reichtum, den ich habe? Es gibt ja auch an anderer Stelle zum Beispiel die Lydia, die sehr viel Reichtum hat, die aber ihren Reichtum nicht verkauft, sondern ihr Haus zur Verfügung stellt, damit die Gemeinde sich da drin treffen kann. Und später bekommen wir im Text noch den Joses, den Sohn des Trostes, wo das ähnlich ist. Also, hier geht es nicht um Gütergemeinschaft, sondern es geht darum, dass ich mir bewusst bin, woher ist das Eigentum, das ich habe, und ich setze es für Gott ein. Und ich muss es nicht mehr für einen Götzen einsetzen. Lasst uns alle Götzen rausschmeißen. Lasst uns Gott dienen, damit wir ein Herz und eine Seele sind. So, der klingt mir sehr gut. Das könnte jetzt aber auch als Wahlkampfansprache auch durchgehen. Die Frage ist doch jetzt, wie können wir den Götzen rausschmeißen? Wie schaffen wir es, dass wir nur noch auf Gott schauen und von ihm alles erwarten und empfangen? Ich kann das sogar noch drastischer machen. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass wir tot sind. Geistlich tot. Geht nach oben. Verwesung. Tot. All unser Denken, alles verdorben. Wir sind sozusagen ohne Kreuz Leichen. Schreibt er so drastisch. Epheser 2. Wie können jetzt also wir die Götzen rausschmeißen und nur auf Gott schauen? Und unser Text, der zeigt uns zwei Sachen. Einmal sind es hier Gläubige, also die müssen an etwas glauben. Und das Zweite ist, die Apostel nehmen diesen Zustand der Gemeinde, in dem die sind, also wo sie auf Gott schauen und die Götzen rausgeschmissen haben, das nehmen die als Anlass zum Zeugnis für die Auferstehung. Das scheint der Punkt zu sein, an die Auferstehung glauben. Das ist das Zeugnis. Das verändert diese Gemeinde so. Und meine Frage ist jetzt, ja, was ist denn dann die Auferstehung? Die Auferstehung verändert meine Beziehung zu Gott. Endlos. Wir kennen das ja, wir müssen eine Beziehung mit Gott haben. Das haben wir so und so oft gehört. Aber meine Frage ist, wenn wir aus der Auferstehung leben, wie sieht unsere Beziehung zu Gott jetzt aus? Und da sage ich euch drei Wege, wo sicherlich meine Freundin auch sagen würde, und genauso wie ich, nein, das bin ja ich. Also das braucht euch gar nicht peinlich zu sein, sondern das ist einfach so, wie es ist. Das ist unser Denken so. Die erste Beziehung, die nicht richtig ist, lautet erst Gott, dann ich. Also, ich habe die Vorstellung, dass Gott mich gerettet hat, aber jetzt ist es mein Job, dass ich jetzt weiterlebe und das richtige Leben führe, dass ich zur Erfüllung komme. Ja, Gott kann mir helfen, ja. Also das ist nicht verboten, aber im Prinzip bin ich das, der dann handelt. Das schließt aber aus, dass ich weiterhin auf Gnade und Barmherzigkeit angewiesen bin. Das würde heißen, eigentlich bin ich ja ganz toll, ich brauche bloß einen Neuanfang. Das spricht nicht der biblischen Realität. Das zweite heißt, Gott, nicht ich. Also Gott erlöst mich und jetzt brauche ich nichts weiter zu tun, als nur zu warten, bis der Herr wiederkommt. Gott in seiner großen Barmherzigkeit, der regelt das Ganze schon. Hä? Schöne Sache. Also damit bleibe ich passiv, ich kann dann auch nichts falsch machen. Denn wenn ich was machen würde, wäre es sowieso falsch. Also Gott soll mal machen. Dann merken wir sofort, es spricht auch nicht der biblischen Realität. Und das dritte ist, Gott und ich. Also Gott und ich, wir sind Partner. Gott handelt und ich würde auch handeln, wenn Gott mich davon überzeugt. Denn ich bin ja ein Partner, der kann ich einfach machen. Na? Also ich habe ja noch ein Wörtchen mitzureden. Das ist, wenn du in einer Bibelstunde jemanden hast, wo der im Text steht ganz klar, ja, das musst du machen, und dann sitzt vor dir einer und sagt, nee, das sehe ich nicht ein. Kennen wir auch. Ich kenne es auch, dass ich mit Gott da am Verhandeln bin. Das ist auch der Moment, wo ich das Kichern aus dem Himmel höre. Also, drei Sachen. Erst Gott, dann ich. Gott, nicht ich. Und Gott und ich, wir als Partner. Das kennen wir. Und jetzt ist aber etwas ganz Besonderes. Etwas, das ist ganz wichtig. Ich Was macht ihr mit Texten wie Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieser Text zeigt, dass es ganz Gott und ganz ich zur gleichen Zeit ist. Ganz Gottes souveränes Handeln und ganz mein verantwortliches Handeln. Zeitgleich. Alles in allem. Und wie ist das möglich? Weil Gott in mir wohnt. Gott wohnt in mir. Vorher hat er in der Stiftshütte gewohnt. Dann hat er im Tempel gewohnt. Jetzt ist mein Herz sein Tempel und zeitgleich unsere Gemeinde sein Tempel. Gott wohnt in mir. Das ist etwas extrem Besonderes. Das hat verschiedene Folgen. Das eine ist, der eine steht für die vielen. Wenn Adam sündigt, steht das für die vielen, die sterben müssen. Wenn der eine Jesus am Kreuz stirbt, dann sterben wir alle. Wenn der eine aus dem Grab aufersteht, der eine, dann sterben wir. Dann stehen wir alle mit auf. Das ist ein Denken, das ist uns nicht so einfach, weil wir so individualistisch geprägt sind. Der König steht für sein Volk. Der Adam steht für alle Menschen. Der Retter steht für alle Geretteten. Der eine für die vielen. Und der eine, der auferstanden ist, der lebt in mir. In dem Moment, wo ich an diese Auferstehung glaube, trete ich ein in das Reich des einen. Jesus, der Sohn Gottes, durch den die ganze Welt gemacht wird, durch den die ganze Welt erhalten wird. Ja, so weit geht die Bibel, dass jeder Atemzug, den du gerade tust, nur möglich ist, weil Jesus ihn erhält. Dieser eine lebt in mir und ich habe an seinem Reich Anteil. In dem Moment, wo ich an die Auferstehung glaube, gehe ich in einen ganz anderen Bereich. In dem Moment bin ich Himmelsbürger, Familienmitglied Gottes. Sein Kind. Eine ganz andere Welt. Warum ist das eigentlich so wichtig? Weil es wichtig ist, dass wir immer daran denken, wer wir sind und wo wir gehören und was uns ausmacht. Und wir wissen doch, wie das ist, wenn wir mit unserem Scheitern leben müssen, unseren Gewohnheitssünden, die wir seit so vielen Jahren haben, wenn wir mit unseren Grenzen leben müssen, über die wir nicht rüberkommen und wo wir denken, so, das macht uns aus. Und dann sagt er, nee, ihr seid Teil eines ganz anderen Reiches. Wenn ihr diese ganzen Sachen, die euch so bedrücken, als letztes nehmt, dann nehmt ihr nicht wahr, dass das gar nicht das ist, was euch ausmacht. Ihr gehört zu einer ganz anderen Welt. Und auch wenn diese Welt jetzt noch da ist, die jetzige Welt, hier, die mit dem Krieg und mit dem Streit und mit dem so sind, wie wir sind, dann wird doch das Reich Gottes in uns immer stärker. Die Früchte des Heiligen Geistes. Aus dem jähzornigen Krankenpfleger wird einer, der Geduld hat. Zum Beispiel. Ey, früher, wenn die Ärzte mir entgegengekommen sind, die wussten, hier, gleich gibt's Krieg. Als ich gegangen bin, da haben mich die Ärzte, mit denen ich die schlimmsten Kriege geführt habe, in den Arm genommen. Das Reich Gottes wächst. Wir gehören zu diesem Reich Gottes. Wir gehören zu diesem Reich, was am Ende der Bibel beschrieben wird. Das sind wir. Und es geht sogar noch weiter. Es ist nicht nur diese Einheit des neuen Reiches, sondern es ist was unendlich Vertrautes mit Jesus. In der Bibel wird das beschrieben mit der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Da steht im Epheser 5, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Das bedeutet es, dass der Herr in uns wohnt. Es ist so vertraut. Er kümmert sich um uns. Es geht sogar so, dass es einen Text gibt, wo das veranschaulicht wird über Prostituierte. Und ich denke jetzt, also wirklich jetzt, also Paulus, das ist jetzt wirklich harter Stoff. Aber dieser Text treibt es nochmal auf die Spitze, was es bedeutet, dass Jesus in mir ist. Der Leib, das ist im 1. Korinther 6, der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Jetzt pass auf. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Unsere Leiber sind die Glieder von Christus. Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das heißt im Klartext, wenn du zu einer Hure gehst, dann sorgst du dafür, dass Jesus zur Hure geht. Das ist schockierend. Also so schön und kraftvoll, wie das sein kann, dass Jesus in mir ist und mich hält und macht und tut, ist aber Jesus auch in mir, wenn ich sündige. Wir sind eins mit dem Herrn, und zwar auf eine sehr vertraute Art und Weise. Jonathan Edwards, einer der größten Theologen des 19. Jahrhunderts, ein sehr schlauer Kopf, auch Dickkopf, Sturhansel, aber guter Theologe, der hat beschrieben, dass die Einheit mit Christus aber auch bedeutet, dass wir, wenn Jesus alles an uns besitzt, wir auch alles an Jesus besitzen. Und jetzt passt auf, was Reichtum ist. Ihr denkt, ihr wisst, was Reichtum ist? Jetzt erzähle ich euch, was Reichtum ist. Und zwar, dass wir Anteil an Jesus haben. Wir besitzen alle Dinge, die der dreieinige Gott besitzt. Mit allem, was der dreieinige Gott hat, macht und getan hat, haben wir Anteil dran. Wir haben, besitzen alle Dinge, die der dreieinige Gott geschaffen hat, wie das Universum, die Sterne, die Erde, allen Reichtum, Gold, Silber, alle Mächtigen, Großen dieser Welt, alle Machthaber. Uns gehört dem alles. Dem Christen gehört alles ebenso wie unser Geld in der Tasche, unsere Kleidung, unser Haus, unsere Nahrung. Und uns gehört das alles insgesamt, weil wir eine Einheit mit Christus sind. Ihr merkt, das ist gar nicht so unwichtig, wie meine Beziehung zu Gott ist. Dieses Gott dann ich, ärmlich. Gott nicht ich, ängstlich. Gott und ich, wer will mit so einem Gott eine Partnerschaft, wenn ich alles haben kann? Was für ein Reichtum, aus dem ich lebe. Alles wird durch Christus so gelenkt, Römer 8, 28. Jedes Atom im Universum wird so gelenkt, jeder Luftzug, jeder Sonnenstrahl, dass es für den Christen der größtmögliche Vorteil ist, sodass wir zu Gottes Herrlichkeit kommen. Das alles. Wenn ihr Gartenarbeit macht, denkt mal daran, dass Gott das alles lenkt, damit ihr ans Ziel kommt. Was für ein Reichtum. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir in einer anderen Welt sitzen und dann werden wir uns an unserem Erbe freuen. Habt ihr das manchmal so geträumt, wenn ihr in Rente geht, dass ihr auf einer Bank sitzt und euch dann freut, was ja sowieso auch bei uns Menschen nie geschieht, meistens hat man dann noch mehr Stress. Aber im Himmel werden wir auf der Bank sitzen und wir werden staunen und wir werden sagen, das ist unser Erbe, das gehört uns, das ist unser Reichtum. Wie genial ist das? Was für ein Reichtum. Das heißt es, aus der Auferstehung leben. Wie werden wir die Götzen los? Wenn wir den Lügen nicht mehr trauen, sondern wenn wir den Verheißungen und den Zusagen der Bibel glauben und diesen Reichtum, der uns dort angeboten wird, annehmen. Es heißt, dass wir einen Gott haben, der egal was uns passiert, es trifft auch ihn. Er weiß, wie es uns geht, weil er in uns ist. Ich weiß nicht, warum manches Leid in der Geschichte ist. Ich weiß auch nicht, warum mancher so schlimme Krankheiten hat. Und wenn die Leute auf einer Intensivstation wussten, naja, der studiert Theologie, das ist ein Frommer. Ja, warum? Ich kann es nicht sagen. Aber was ich sagen kann, Gott ist in uns, er leidet mit, er begleitet uns. einer für die vielen. Sein Kreuz ist auch mein Kreuz. Und mein Kreuz, mein Leiden ist sein Leiden. Du bist nie alleine. Es trifft immer ihn mit. Jesus ist immer größer. Das hatten wir schon. Und das Weitere ist, Jesus kümmert sich. Egal, was du an Sorgen hast, er kümmert sich. Wie komme ich dazu, dass ich mit Jesus eins werde, indem ich glaube? Hier geht es um die Glaubenden. Nochmal zur Erinnerung, hier geht es darum, dass der Heilige Geist zeigt, das ist der Weg zu dem neuen Reich. Und er zeigt es, indem wir ein Herz und eine Seele sind, indem wir aus dem Reichtum leben. Indem wir nicht knickerig sind, sondern weil wir wissen, wir haben diesen Reichtum. Das geschieht durch Glauben. Jetzt gibt es zwei Beispiele, wie das Leben aus dieser Auferstehung verschiedene Menschen verändert. Der eine Bereich, 34 bis 35, es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Das Erste, was sie machen, was auch im nächsten Abschnitt auch kommt, sie legen es Gott zu Füßen. Es ist nämlich nicht mein Reichtum, es ist Gottes Reichtum. Ich bin zurzeit im 3. Mose und im 2. Mose in meiner persönlichen Bibellese und ich muss euch sagen, ja, das ist schon harter Tobak. Nimm die Taube, dreh sie links rum, dreh sie rechts rum, bring sie dann um, mach das Blut hierhin, mach das Blut dorthin und das in unendlich vielen Varianten. Kapitel, Kapitel, Kapitel. So. Und dann gibt es immer wieder so Aha-Momente, wo ich sage, was für ein reicher Text. Und ein Text war, da wird genau beschrieben, wer alles Reichtum für die Stiftshütte hinbringen soll. Der soll sein Reichtum hinbringen. Das wird unterschieden in Männer und in Frauen. Und was sollen wohl die Frauen bringen? Das war damals schon so, ihren Schmuck. Ohrringe, was es so alles gibt, ne? Was viel Geld kostet. Ja, und dann hat ein Kommentator die Frage gestellt, ja, aber das muss ja eine ganze Menge gewesen sein. Woher hatten die das? Die sind doch gerade durch die Wüste geflüchtet. Na, so mit meinen Worten, da gibt es kein Kaufhaus. Online-Handel gab es auch noch nicht. Woher haben die diesen Reichtum, den sie ganz freiwillig dem Herrn geben? Den haben sie aus Ägypten. Den haben sie von den Ägyptern bekommen, damit die endlich weiterziehen. Ja? Da haben die ihren ganzen Reichtum her. Und jetzt kommt Gott und sagt, das ist mein Reichtum. Ihr braucht gar nicht sagen, das haben wir verdient. Wir sind doch auch durch die Wüste und wir haben uns Mühe gegeben und wir wurden verfolgt und dann haben wir doch die Sache mit dem Meer. Nein, alles gehört Gott. Denn was ich bin und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. So. Deswegen steht in unserem Text, sie legten alles den Aposteln zu Füßen. Damit wird ganz klar gesagt, hier, das gehört alles dem. Und das geben wir weiter. Und jetzt wird unterschieden. Das eine ist die Gemeinde und das andere ist der Josef. Das eine ist, wie verändert ist die Gemeinde und das andere ist, wie verändert ist die einzelne Person. Und die Gemeinde, dadurch, dass keiner mehr um seins kämpfen muss, sondern weil er weiß, er wird versorgt. Die Gemeinde verändert sich, indem sie den Blick auf die Bedürftigkeiten des anderen bekommt. Die Gemeinschaft ist dadurch bestimmt, dass sie die Bedürftigkeiten des anderen sieht. Also hier steht nicht, dir soll es schlecht gehen, damit es dem anderen besser geht. Das steht da nicht. Sondern du sollst die Bedürftigkeiten des anderen sehen, den anderen lieben, Nächstenliebe, und dann sollst du ihm darin begegnen. Weil Gott hat auch deine Bedürftigkeiten gesehen und hat auch dir gegeben. Das ist das Zeugnis für den Herrn. Wenn die Außenstehenden sehen, dass wir uns umeinander kümmern, dann ist das ein Zeugnis dafür, dass wir einen Gott haben, der sich kümmert. Wir brauchen doch kein Zeugnis dafür zu geben, dass wir bessere Menschen sind, dass wir es drauf haben. Dann frage ich mich manchmal, ja, warum sind dann in der Gemeinde nicht die Leute, die es drauf haben? Warum sind in der Gemeinde doch Gescheiterte? Oder die sogar noch zugeben, dass sie gescheitert sind? Weil Gott für uns sorgt. Weil wir Zeugnis geben für einen fürsorglichen Gott. Weil Gott unsere Bedürfnisse sieht. Und deswegen sehen wir die Bedürfnisse der anderen. So hat es die Gemeinde verändert. Ein Herz, eine Seele. Und jetzt das Zweite, der Joses. Ich wusste gar nicht, dass der Joses heißt. Ich kenne ihn ja nur unter Barnabas. Ne? Sohn des Trostes. Was war er vorher, was ist er jetzt? Wenn man jemandem einen Namen gibt in der Bibel, dann hat das immer was mit der Änderung des Charakters zu tun. Abraham wird zu Abraham, Saulus wird zu Paulus, Jochen wird zu Jochen. Ne? Nur anders geschrieben. Und Joses wird zu Barnabas. So, was war er vorher, was ist er jetzt? Jetzt ist er Sohn des Trostes. Vorher ist er ein Levit. Der gehört zu den Honoratioren. Der ist gut angesehen. Von den Zyprioten. Na, ist kein Armer. Angesehen, guter Stand. Das nimmt er auch für sich in Anspruch. Und jetzt dreht sich das und er wird zum Trost für andere. Nicht mehr der Blick auf ihn ist entscheidend für ihn als Person, sondern der Blick auf die anderen macht ihn auf einmal aus. Nicht das, was er in dieser Welt darstellt, sondern das, was er für den anderen darstellt. Und wie kann er sich so ändern? Weil Gott für ihn alles getan hat. Weil Jesus für ihn gestorben ist. Weil Gott alles gegeben hat für ihn. Wie sollte er jetzt derjenige sein, der sich hinstellt und sagt, schau mal, wie toll bin ich. Jetzt ist er derjenige, der weitergibt, weil er Zeugnis gibt für den Gott, der alles für ihn getan hat. Und nochmal das Gleiche. Glaubt ihr, die Außenstehenden brauchen uns als Zeugnis, weil wir so toll sind? Die brauchen uns als Zeugnis, weil wir gerettete Sünder sind, weil Gott für uns alles gegeben hat. Das sollen wir bezeugen, dass wir versorgt sind aus ihm. Ein Herz und eine Seele. Was für eine tolle Sache. Was für eine reiche Gemeinde. Was für ein Vorgriff auf die zukünftige Welt. Lasst uns unsere Götzen rausschmeißen. Lasst uns auf den richtigen Gott gucken. Lasst uns aus der Auferstehung leben, weil wir uns für das richtige Reich entscheiden. Weil Jesus in uns lebt. Aus diesem Reichtum lasst uns leben. Und dann wollen wir verändert werden, indem wir Zeugnis geben und Gott verherrlichen, weil Gott uns versorgt und weil Gott für uns alles gegeben hat. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für deinen Reichtum, für deine Liebe. Du bist der Große, der Herrliche, der Liebende. Amen.